Es ist mir noch nicht passiert, aber es ist mir jederzeit zuzutrauen, dass ich irgendwann einmal in der Vorbereitung eines Telefonats in meiner Zerstreutheit den Duschkopf an mein Ohr lege und schon mal formuliere und dass ich dann von dem Wasserstrahl überrascht werde. Der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir uns heute ansehen, der hat ein wenig sowas. Also ich meine, so eine kalte Dusche ist an einem heißen Tag, ist die sehr willkommen. Aber wenn da so ein kalter Wasserstrahl selbst an einem heißen Tag einem so hinterrücks trifft, dann kann man das schon mal als Grenzüberschreitung empfinden und sich ärgern. Also kleine Vorwarnung, dieser Abschnitt, den wir uns ansehen, der hat so ein bisschen was davon. Ich habe es gesagt. Also, wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 9. Ich lese euch die Verse 33 bis 37. Sie kamen nach Kapernaum. Und als sie im Haus waren, fragte er sie: Was habt ihr eigentlich auf dem Weg verhandelt? Sie schwiegen daraufhin. Unterwegs hatten sie nämlich miteinander verhandelt, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, bat die 12 um Ruhe und sagte zu ihnen: Wenn jemand anstrebt, der Erste zu sein, dann soll er von allen der Letzte und der Diener sein. Dann schnappte er sich ein Kleinkind, stellte es in ihre Mitte, drückte es an sich und sagte zu ihnen: Wer eines von diesen kleinen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich selbst auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt eigentlich nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ich spreche nochmal ein Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, ja, dass dein Wort Erfrischung bringt, Herr. Nicht immer ist Erfrischung willkommen, aber wir bitten dich, dass du unseren inneren Menschen erfreust durch Erfrischung. Und wir beten, dass wir das annehmen können, was du uns heute sagen willst. Amen. Kommen wir zunächst einmal zum Austragungsort. Kapernaum, das liegt ungefähr so am Nordwestrand des See Genezareth. Einen Moment mal, ich klicke mal durch. Wir haben hier, okay, kein ganz stabiles Bild, macht nichts. Ich war da. Ich muss das immer mal wieder einfließen lassen. Ich bin einfach ganz glücklich, weil bestimmte Orte, die wir jetzt, wenn wir das Markus-Evangelium uns ansehen, da habe ich sofort ein Bild vor Augen. Und das Spannende an diesem Abschnitt, den wir uns heute ansehen, ist, da kann man sogar auf den Quadratmeter genau sagen, wo das wahrscheinlich war. Also ich war in Kapernaum, der Ort ist heute unbewohnt, ist eine reine Ausgrabungsstätte. Und man hat aus dem ersten Jahrhundert Grundmauern gefunden von einer ganz frühen christlichen Versammlungsstätte. Und die Archäologen sind sich sicher, das ist das Haus des Petrus gewesen. Also man kann sehen, ein Gebäude, und das ist nach und nach im ersten Jahrhundert erweitert wurde. Und daraus schließt man, dass das wahrscheinlich das Haus des Petrus war, von dem hier die Rede ist. Also das heißt so ein wenig selbstverständlich, er ging ins Haus. Er kam nach Kapernaum und er ging ins Haus. Sie gingen ins Haus. Man kann davon ausgehen, dass es genau dieses Gebäude war. Kapernaum ist so etwas gewesen wie das Wohnzimmer von Jesus. An diesem Ort begann mit großer Wahrscheinlichkeit so die Breitenwirkung, dass Jesus richtig bekannt wurde. Da heilte er die Schwiegermutter des Petrus. Und da fing das so an, um sich zu greifen und bekannt zu werden, dass Jesus Kranke heilen kann, dass er belastete, dämonisierte Menschen befreien kann. Und da fing das an, dass die Leute anreisten und barenweise kranke und belastete Menschen dort anschleppten. Kapernaum. Und dafür steht Kapernaum. Wir hören hier, auf dem Weg nach Kapernaum haben sie die Jünger ein Gespräch geführt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, der Rabbi, der ging so ein paar Schritte vorne weg, hatte aber seine Ohren ein wenig hinten und er hörte, die Jünger debattierten. Und das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund. Eigentlich war Jerusalem als Ziel der Reise schon eingeloggt. Also Jesus hatte seinen Jüngern schon gesagt, wir reisen nach Jerusalem. Und Jesus hatte man mit seinen Jüngern auch schon darüber gesprochen, dass er der Messias sei. Petrus hatte ausgesprochen, was alle dachten, dass er der Messias ist. Und Jesus hat es bestätigt. Und das hat eine gewisse Euphorie zur Folge gehabt. Jesus hat sich ja auch oft als Menschensohn bezeichnet, wenn er von sich selber geredet hat. Und das klingt so sehr demütig, Menschensohn, das klingt irgendwie so sehr menschlich, irdisch eben. Aber es ist eigentlich auch ein Hoheitstitel gewesen. Wer letzten Sonntag da war, da hat mein Vorprediger Dodwell, hat das wunderbar herausgearbeitet. Daniel 7, dort wird dieser Menschensohn erwähnt, vorgestellt. Und zwar folgendermaßen, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Also maximale Herrschaftsautorität wird dem Menschensohn übertragen. Mein Vorprediger letzten Sonntag hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Stellt euch vor, ihr gehört zum engsten Zirkel einer Person, die so eine Machtfülle hat, die nach New York fliegt und morgen Trump und Putin gleichzeitig absetzen wird. Und Erdogan auch gleich mit dazu. Also einfach, das war so die Atmosphäre, die Stimmung, in der die Jünger waren. Der Messias ist bei uns, der Menschensohn ist bei uns. Die Wände in Kapernaum sprachen Bände von seinen Wundern. Es geht nach Jerusalem. Von daher ist es durchaus verständlich. Stellt euch vor, ihr sitzt mit so einer Person im Flieger nach New York und er hält eine Rede vor der UN. Also man macht sich Gedanken darüber, was passiert dann mit mir? Welches Ministerium wird er mir vielleicht übertragen? Also so in die Richtung wird das Streitgespräch der Jünger gegangen sein. So beim ersten Hören denkt man, das hatte so ein bisschen ein Niveau von Kindergarten, wer ist von der Größte, wer ist der Bestimmer. Aber ich glaube, ich halte das für nachvollziehbar. Jesus hat an anderen Gelegenheiten, hat er seinen Jüngern gesagt, dass er einen Regierungsauftrag für sie hat und dass sie auf Thronen sitzen werden. Also es ist nicht so völlig abwegig gewesen, was die Jünger diskutiert haben. Jesus spricht sie drauf an, und sie spüren dann doch, dass das nicht so ganz angemessen war, was und wie sie miteinander verhandelt haben. Sie schweigen betreten. Peinliche Stille. Dann heißt es, er setzte sich. Das ist ein klares Signal unter Rabbinen gewesen in der damaligen Zeit. Das heißt, jetzt wird unterrichtet. Jetzt kommt eine wichtige Lektion. Er schart die Jünger in diesem Haus um sich. Er setzt sich und er will einen wichtigen Punkt machen. Er setzt sich auch für dich. Du kannst schon mal innerlich deinen Duschkopf ans Ohr nehmen. Seine Botschaft, wenn jemand anstrebt, der Erste zu sein, Komma, Punkt, 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 das ist schon mal interessant, es ist okay, das anzustreben. Es ist nicht falsch, Einfluss anzustreben. Es ist nicht unbedingt per se irgendwie verkehrt und egoman, wenn man nach der Macht greift. Jesus sagt, er gibt zu verstehen, es ist ein legitimer Wunsch. Die Frage ist, wie wird das angegangen? Wie wird das angegangen? Da kommt die große Pointe. Wenn jemand anstrebt, der Erste zu sein, dann soll er von allen der Letzte und der Diener von allen sein. Dann soll er von allen der Letzte und der Diener von allen sein. Er soll bereit sein, abzutauchen, in den Hintergrund zu treten, aus dem Hintergrund etwas zu stützen, vielleicht ohne, dass er irgendwie gesehen oder erwähnt oder geehrt wird dafür. Ich habe auf meinem Schreibtisch habe ich so ein kleines Schild. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer war schon mal in meinem Arbeitszimmer dort hinten. Und wem ist schon mal dieses kleine Schild aufgefallen? Okay, nicht so vielen. Gut. Also weil ich so als Erscheinung wenig einschüchternd wirke, vielleicht wegen meiner runden Brille, keine Ahnung warum. Der Bart hat auch nicht viel geholfen. Ich habe da so ein Schild stehen, da steht drauf, learn to obey before you command. Learn to obey before you command. Also lerne zu gehorchen, bevor du Befehle aussprichst. Lerne zu gehorchen, bevor du Befehle aussprichst. Ich habe so gehofft, dass es ein bisschen einschüchternd vielleicht wirkt, wenn ich so ein Schild auf meinem Schreibtisch habe und meine Gesprächspartner dann reinkommen. Hat es offensichtlich nicht. Manchmal drehe ich es auch um, je nachdem, welcher Gesprächspartner da gerade reinkommt. Also eigentlich gehört dieser Spruch ins Militär. Es geht eigentlich um Befehlskette. Es geht darum, dass es Vorgeordnete gibt und Untergebene, dass es Befehlsketten gibt. Und das, was Jesus hier sagt, ist, wie ist das, wenn jemand, der dir unterstellt ist, der dir untergeben ist, wenn er dir Anweisungen auf einmal gibt. Wie kommst du damit klar? Was macht das mit dir? Es ist nicht so lange her, da hat mir jemand eine sehr scharfe Anweisung gegeben und ich habe gemerkt, ich muss total dran arbeiten, das einfach sachlich erstmal anzunehmen. Einfach irgendwie damit klarzukommen und nicht irgendwie innerlich so verärgert zu sein, dass ich mich mit dem Inhalt nicht mehr auseinandersetze oder das irgendwie vom Tisch wische. Aber Jesus sagt hier, wer steuern will, wer leiten will, wer Einfluss, wer Macht ausüben will, der muss vor allen Dingen das lernen, zu dienen und vielleicht sogar Anweisungen entgegenzunehmen von Menschen, die ihm eigentlich unterstellt, unterordnet sind. Jesus sieht die Fragezeichen in den Augen seiner Jünger und er schnappt sich ein Kleinkind, stellt es in die Mitte. Das Wort, das Jesus hier benutzt, Kleinkind, das kann man auch als Baby übersetzen. Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Es wird eher so ein laufender Meter gewesen sein und kein Säugling. Er sagt, wer so ein Kind empfängt, der empfängt mich, der empfängt Jesus. Und wer Jesus empfängt, der empfängt Gott. Und falls die Jünger noch eine Frage gehabt haben sollen, was das denn jetzt eigentlich heißt, lässt er eine Geste sprechen. Hallo Phil. So. Also mal gucken, wie lange es gut geht. Ihr könnt gerne beide mit nach vorne kommen. Ihr gehört mit zum Predigtbeispiel. Genau, also ein bisschen, das Kind wird älter gewesen sein als Phil, weil Jesus es eben in die Mitte stellt. Und er drückt es an sich, eine zärtliche Geste. Jesus heißt eigentlich dieses Aufnehmen, dieses Annehmen, darum geht es eigentlich. Kleine Frage an euch, ihr könnt euch gerne das Mikrofon schnappen, ich habe gerade die Hände voll. Wie hat sich euer Leben verändert, seit Phil in euer Leben hineingetreten ist? Wie hat sich euer Leben verändert?
Ja, also natürlich auf vielerlei Hinsicht. Ich merke, ich bin müder in letzter Zeit. Und ich habe sonst immer gerne selbst, also unabhängig meine Entscheidung getroffen, was ich machen möchte und so. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so einfach möglich, sondern ich meine, es richtet sich nicht alles nach ihm. Er wird auch einfach mal mitgeschleppt, aber trotzdem immer mit dem Gedanken, ist das okay für ihn und wann, was ist mit ihm? Und ja, es dreht sich einfach sehr viel plötzlich um ihn und auch unsere Absprachen haben sich natürlich verändert und müssen jetzt noch besser sein als vorher.
Okay. Genau. Magst du es noch ergänzen, Marc?
Ja, wir haben mittlerweile nicht mehr jeder zwei Kalender, sondern einen digitalen. Das hat sich ganz groß verändert auf jeden Fall.
Okay, gut. Vielen herzlichen Dank. Okay, super. Nicht das Kind an sich ist das Beispiel und der Punkt, den Jesus machen will, sondern es sind Eltern. Wer eines von diesen kleinen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das machen Eltern. Eltern nehmen Kinder auf. Zunächst einmal einfach eigene Kinder. Sie müssen Kinder empfangen, aufnehmen und dann ticken die Uhren komplett anders. Dieser neue Mensch, er ist einfach da und er ist ein machtvoller Faktor. Und Eltern müssen das durchbuchstabieren. Sie müssen einem Menschen dienen, der, wenn man so will, Rang niedriger ist als sie. Sie als Eltern, wir als Eltern sind Rang höher, aber wir müssen es vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren kompromisslos lernen, diesen kleinen Menschen zu dienen, unsere Bedürfnisse zurückzustellen und die Bedürfnisse des Kindes erstmal in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich ist das dann auch ein Lernprozess der Kinder, dass sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse auch zurückzustellen. Aber das ist ein jahrelanger Prozess und am Anfang geht es kompromisslos darum, sich auf die Bedürfnisse dieses kleinen, hilflosen Menschen einzustellen. Eine Person hat das ganz wörtlich und buchstäblich durchexerziert, wovon Jesus hier spricht, nämlich Maria. Maria hat ein Kind empfangen und es ist Jesus gewesen und in Jesus ist Gott selbst gekommen. Sie, die Mutter, ist es, die ein Kind empfängt und aufnimmt. Das heißt, die Botschaft von Jesus, die überraschende Botschaft von Jesus ist, wenn du in deinem Leben Einfluss suchst, wenn du Macht ausüben willst, an sich nicht schlecht, wenn du maximalen Wirkungsgrad in diesem Leben erzielen willst, dann kümmere dich um dein Kind. Etwas allgemeiner gesagt, investiere in die junge Generation. Es hat ein bisschen auch etwas von Geschlechterrollen. Ne? Männer sind immer sehr viel mit Macht und Einfluss und Politik und vielleicht auch noch Militär und Hauptstädte und so. Das ist so Männerdomäne. Und Jesus macht hier wirklich eine überraschende Bewegung. Und er sagt eigentlich das, was vor allen Dingen in der damaligen Kultur, heute ist es auch einfach aus natürlichen Gründen immer noch so, das, was vor allen Dingen Mütter machen, das hat maximalen Einfluss. Für diese kleinen neugeborenen Menschen sind wir als Eltern Messias und Menschensohn in einer Person. Wir haben uneingeschränkte Macht über diese kleinen Wesen. Und das zum Heil oder zum Unheil. Und wie eine Elterngeneration die Kindergeneration prägt, das hat gigantischen Einfluss. In der Missionsgeschichte, auch in unserem Land, kann man das beobachten. Man weiß so ein bisschen, also das ist so schlimm, diese Schwertmission, Sachsenmission und sowas. Aber in der Breite ist Mission in Germanien so gelaufen, Mönche sind gekommen, sie haben ein Gebetshaus gegründet, ein Kloster, und sie haben daneben eine Schule gestellt. Und 100 Jahre später war der Landstrich christianisiert. Die meisten Menschen sind empfänglich für Glauben in dem Alter bis 25 Jahre. Die meisten Menschen, die zum Glauben irgendwie an Jesus Christus kommen, sie kommen zum Glauben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und das hat eine ganz tiefe Bedeutung, was Jesus hier sagt. Wenn ihr euch für das Reich Gottes zur Verfügung stehen wollt, wenn ihr Einfluss ausüben wollt, kümmert euch um die junge Generation. Der Altkanzler Gerhard Schröder hat das Bundesfamilienministerium mal als Ministerium für Gedöns bezeichnet. Der Irrtum könnte nicht fataler sein. Der längste Hebel der Macht ist die Bildung und Ausbildung der kommenden Generation. Deshalb kümmere dich um dein Kind. Kümmere dich um dein Kind. Vor ein paar Jahren hat mir das mal jemand etwas unsanft gesagt, aber er hatte recht. Kümmere dich um dein Kind, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist. Überlass dein Kind nicht den Medien. Ich will jetzt nicht in so ein medienkritisches Lamento einfallen, aber es gibt so viele Kräfte, die strategisch Einfluss auf Kinder ausüben. Es werden Kinder vierjährig mit einer GoPro-Kamera durch Supermärkte geschickt und es wird genau darauf geachtet, wohin guckt das Kind. Und Marketing-Experten schlachten das aus, nutzen das aus. So viele Kräfte suchen Einfluss, suchen Zugriff auf das Herz und auf den Kopf von Kindern. Und wir dürfen die nachwachsende Generation, wir dürfen sie nicht in Medien und diesen Kräften überlassen. Vor allen Dingen noch, bis sie so 10, 12 sind. Da haben wir starken Einfluss. Danach geht es radikal abwärts mit dem Einfluss der Eltern. Also euch, ihr jungen Eltern, ihr tut so einen wichtigen Dienst. Ist viel wichtiger, als irgendwelche Ämter zu bekleiden. Kümmer dich um dein Kind. Mach's wie Jesus. Stell das Kind in die Mitte. Amen.